Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Und dem viel fantastischeren Carsten.
Ja, das bin ich.
Ja, hallo Carsten.
Hallo Dominik.
Jan. Ja. Ja, wir haben heute wieder einen Gast und wir freuen uns da sehr drüber, weil ich schätze den Carsten menschlich und fachlich sehr und da habe ich gedacht, ich muss ihn unbedingt mal einladen.
Schön hier zu sein.
Ja, war nicht weit, ne? Nee. Direkt der Ecke rum.
Direkt genau.
Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht abrutschen ja, in Kölsch, genau. Ne? Weil erstens müssen wir dem Jan die Hälfte übersetzen und
das
den Leuten
ja
da draußen
Frechheit.
Auch.
Das ist ja eine Frechheit.
Kommt der her?
Aus Neuss bei Köln.
Ach so.
Aber pass auf, das ist das Sympathische an ihm. Er sagt nicht bei Düsseldorf, ne? Er sagt bei Köln. Das ist doch super, oder?
Das
ist eine gute Junge, ne?
Das ist eine Jute.
Ja, ist eine Jute. Ja, wir mögen ihn.
Obwohl ein Neuss älter ist als Köln.
Aber das ist noch ein anderes Thema.
Können wir gleich googeln, wenn du willst. Habe ich extra nachgeguckt.
Gib mir mal so eine Kung-Fu-Backfist.
Die Kung-Fu-Zuhälter-Schelle.
Ja, wie ihr schon hört, der, darf ich das überhaupt sagen, dass du Kung-Fu beherrschst? Ist das Kung-Fu?
Ja, da fängt's an, ne, mit dem Thema. Kung-Fu. Ja, Kung-Fu ist das, was die Westler daraus gemacht haben, was eigentlich Gong-Fu heißt. Und Gong-Fu bedeutet so viel wie ein Skill, eine Fähigkeit, die man über viele Jahre sich erarbeitet hat. In China selbst, ja, benutzt man den Begriff durchaus. Häufiger benutzt man den Begriff Wushu. Mhm. Das kennt man ja auch hier. Wushu bedeutet tatsächlich, wenn man es literal, also wirklich buchstäblich übersetzt, bedeutet es Kampfkunst. Und da ist schon ein bisschen schwierig, weil die meisten Deutschen, die meisten Westler auch in Amerika verstehen unter Wushu eigentlich eher das, was man auf Turnieren sieht, wenn ja eher gymnastische Fertigkeiten und Akrobatik trainiert wird. Ne? Das heißt, große Säbelformen, Leute fliegen durch die Luft, machen ihre Saltos. Das ist das, was der Westler unter Wushu versteht und das ist in China schon ganz anders. Da könnte man durchaus auch traditionelle Stile eben unter diesem Begriff zusammenfassen. Das wäre richtig sprachlich. Genau, da gibt es schon die erste Unterscheidung. Ich persönlich nenne es weder Kung-Fu noch Wushu. Ich benenne einfach den Stil, den ich unterrichte, nach meinem Stil. Das wäre in diesem Fall Baguazhang. Das ist einer von dreien, die ich aktuell noch unterrichte. Ja, genau. Und da beginnen auch dann schon gerne die ersten Missverständnisse, was diese chinesischen Kampfkünste eigentlich sind. Was ist Kung-Fu, was ist Wushu? Ja.
Ja. Da müssen wir nämlich, da wollte ich mich jetzt drauf eingehen und deswegen haben wir den lieben Jan, der liebe Jan ist ja immer dabei, den lieben Carsten eingeladen, weil der Jan und ich haben uns ja auch schon öfter so die Frage gestellt, weil wir überhaupt keine Ahnung haben von den chinesischen Kampfkünsten, was Effizienz anbetrifft, in Bezug auf Selbstverteidigung etc. Und das war einer der Gründe, warum wir dich auch eingeladen haben, dass wir das einfach mal so aufklären können, damit wir einfach mal eine andere Ansicht bekommen in Bezug auf das Thema dann halt dein Bagua oder beziehungsweise jetzt grundsätzlich mal Kung-Fu, die chinesischen Kampfkünste und dann immer so dieses leidige Thema aus der Selbstverteidigung heraus, ist es denn auch effizient? Aber bevor wir jetzt damit anfangen, würde ich vorschlagen, stellen wir dich erstmal ganz kurz vor, wo ich dich kenne und was du eigentlich für einen Bezug zur Self-Defense-Box hast. Und zwar, meine Frau kennt es ja schon aus Kindergartenzeiten, ne? Ihr habt das Pantalionsviertel unsicher gemacht als kleine Ströpp, ne?
Ja, gesäubert.
Gesäubert.
Von Banditen.
Jeck. Herrlich. So, und dann hast du, wie heißt es nochmal, dann haben wir uns kennengelernt vor über, das war 2013, beziehungsweise ja, als ich dann 2014 meine zweite Krav Maga-Ausbildung abgeschlossen habe, da hast du mich quasi darauf vorbereitet, 3 Monate, ich musste Gewicht machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 102 Kilo und wollte runter auf 92 und habe dann in 3 Monaten mit dir einfach mal 10 Kilo abgenommen. Ne?
Zack.
Ja, zack, super. Kauf jetzt die Masterclass bei Carsten. nee, aber das war echt super. Gut, wir haben natürlich auch Paleo gemacht, ne? Und hartes Hit-Training. Da schmilzt alles.
Das war die Zeit des Hit-Trainings.
Genau.
2013, ja.
Ja, das
hat
war
funktioniert.
So. Hat funktioniert. Ich habe 10 Kilo verloren, habe das super gemacht. Hab's leider nicht gehalten, weil 2 Wochen nach dem Lehrgang sind wir nach Mallorca geflogen mit der Family und waren in so einem deutsch-englischen Standardhotel und die hatten sogar das Obst gesüßt. Also süßes Obst aus dem Süden, nochmal extra eine Ladung Zucker drauf. Ne? Kannst dir jetzt vorstellen, Jan verdreht schon die Augen, ist unglaublich. Ja, und wenn du einmal wieder auf Schore bist, bist du drauf. Ne? Das ist ja Zucker, ist ja echt, das ist ja widerlich.
Gesprochen
Zeug,
ne? Wie kein Leistungssportler. Da ist es immer so ein Auf und Ab. Da hast du immer so 5 bis 8 Kilo drauf und wieder runter innerhalb von 2, 3 Wochen.
Ja, ich habe das dann jahrelang auf 96 gehalten, aber gut, darum geht es nicht. So, und das Besondere ist halt, der Carsten, der hatte damals dann beim Bodo Rödel in der Aikido-Schule hattest du Zeiten angemietet, hast da dein Training angeboten und dann 2015, als du dann dein eigenes Gym aufgemacht hast in Ehrenfeld, warst du so nett und hast gesagt, hör mal Dom, hast du keine Lust meine Zeiten zu übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann habe ich nämlich dann seine Trainingszeiten übernommen unten beim Bodo Rödel in den Räumlichkeiten. Also im Grunde warst du mit einer der Menschen, der es mir mit ermöglicht hat, dass ich hier in Köln habe Fuß fassen können mit meinem Krav Maga. Ne? Dafür bin ich dir heute noch sehr dankbar.
Schön.
Und so habe ich dich quasi kennengelernt und dann haben wir halt zwischendurch immer was damit so miteinander zu tun gehabt, weil du ja halt eine Schule hast in Ehrenfeld, wo halt Bagur, da gehen wir gleich noch drauf ein, unterrichtet wird, auch sehr viel zum Thema so Functional Movement. Machst du ja auch so Sachen, so Handstand-Workshops und so coole Sachen, ja. Und dann halt seit, ich glaube, 2014 oder 15, 16. BJJ, 16. Da habt ihr angefangen, da können wir gleich auch mal drauf eingehen, finde ich auch sehr geil. So nach dem Motto als Weißgurt-Gruppe angefangen, dann kam dann so gefühlt alle, ich glaube, 4 Wochen kam dann entweder Hank Hennewehr oder hier Augusto Ferrari, ne, geiler Name, wie so ein Pornodarsteller, Hammer.
Einfach geil,
Hammer.
Gut,
ja, aber der Typ kann auch genauso gut kämpfen, ne, und der kam dann immer rüber, alle 4 Wochen mal so und hat euch wieder neuen Content gegeben, ihr habt das 4 Wochen lang durchtrainiert und dann kam der wieder und so habt ihr quasi eure ganze Gruppe aufgebaut innerhalb anfangs eurer Bagua-Schule.
Genau, ja.
Ja, gibt auch einfach eine Menge Sinn, weil so hast du auch einfach die Zeit, die Sachen zu drillen, die du gerade neu lernst, ne?
Ja. Absolut, aber da können wir gleich noch drauf eingehen. Da halten wir uns ein bisschen noch an die Zeitlinie. Und das Besondere ist aber am Carsten, der hat tatsächlich Bagua in Taiwan kennengelernt, weil du nämlich in Taiwan chinesische Philosophie und Geschichte studiert hast. Stimmt das?
Chinesische Philosophie und Literatur.
Literatur, genau. Und ich war nämlich total baff. Ich habe mir gedacht, naja, dann hat der bestimmt da so ein, keine Ahnung, war auch bestimmt auf so einer englischen Universität und hat das auf Englisch gemacht. Genau, das fängt ja schon an zu lachen. Und irgendwann hattest du mal deine alten Studienbücher zum Verkauf gestellt und hattest die alle beim Bodo Rödel unten in den Umkleide gestellt. Und dann war noch der Alex hier, der dabei, ne? Unser Kung-Fu-Alex. Und dann meinte so, oh geil, können wir unser Bücher mitnehmen? Ja, kannst du mitnehmen. Und ich nehme mir so ein Buch, klappe auf, komplett auf Mandarin. Und ich so, also Moment mal, meine ich so, Carsten, ist das jetzt dein Ernst? Du hast das jetzt nicht nur studiert in Taiwan, sondern du hast das auch noch auf Mandarin studiert, also mit Schriftzeichen, mit allem drum und dran. Und du bist halt auch so ein bescheidener Mensch, da muss ich ja auch immer sagen, das finde ich ja auch immer sehr bewundernswert, da könnte ich mir selber auch manchmal eine Scheibe von abschneiden. Was ihr da draußen jetzt aber, warum ich jetzt den Carsten hier so anpreise, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was das letztendlich auch dann im Grunde für eine Koryphäe ist, wenn wir uns jetzt auch um das Thema Effizienz möglicherweise in den Kampfkünsten mit auseinandersetzen, wobei wir im Vorgespräch auch schon gesagt haben, das wird wahrscheinlich jetzt ganz schnell abgewiegelt werden, das Thema. Der Westler, ne, vor allem jetzt gerade so die Leute aus der Selbstverteidigung heraus, sagen ja immer, boah, ist das denn auch effizient, funktioniert das denn auch? Und da hattest du gerade schon so eine schöne Antwort zu uns gegeben, was eigentlich für dich so die Kampfkünste ausmacht und dass eigentlich auch das Thema Selbstverteidigung nur ein ganz kleiner Teil davon sein soll, ne?
Ja, genau, das es ist ja so, dass die chinesischen Kampfkünste eine große Masse von Kritikern heutzutage anziehen, sei es über die Social Media oder sei es über YouTube, sehr berechtigterweise teilweise, weil der Blickwinkel oder die Brille, die die meisten Leute mitbringen, um auf andere Kampfkünste, die sie eben nicht üben, zu schauen, heutzutage vor allem der Blickwinkel von MMA ist oder halt jetzt zum Beispiel in eurem Fall aus dem Blickwinkel von effektiver Selbstverteidigung oder effizienter Selbstverteidigung. Und für mich ist diese Frage nicht wirklich relevant als jemand, der traditionelle Kampfkunst trainiert, weil eine traditionelle Kampfkunst aus meiner Perspektive heraus immer einen sehr ganzheitlichen Anspruch verfolgt. Und die traditionellen Kampfkünste beispielsweise aus China tun das alle. Also die entstammen immer einem bestimmten kulturellen Hintergrund, Sie haben häufig als Aspekt Selbstverteidigung oder Wehrhaftigkeit. Das, sonst wären es keine Kampfkünste. Das ist schon so, dass alle Kampfkünste aus dem Kontext von Kampf oder auch Personenschutz oder Selbstverteidigung stammen. Aber meistens sind sie über die Jahre, über die Jahrzehnte, über die Hunderte teilweise halt eben zu einem größeren Gebilde angewachsen. Das heißt, sie sind sowohl für das Kämpfen wichtig, aber sie sind für jeden einzelnen Trainierenden eben häufig auch eine Methode, sich fit zu halten, gesund zu bleiben. Sie sind ganz oft philosophisch verankert in der Community, die eben diese traditionelle Kampfkunst übt und dafür halt eben für den Menschen, der übt, für mehrere Dinge wichtig und nicht eben nur die Selbstverteidigung. Mhm. Dementsprechend ist es mit dieser Brille, ist es effektiv oder ist es effizient? Ja, die Frage muss man stellen, sollte sich auch jeder stellen, der eine Kampfkunst betreibt. Aber viel wichtiger wäre die Frage zu stellen, was ist mein eigenes Ziel mit dieser Kampfkunst? Warum trainiere ich eine traditionelle Kampfkunst? Und die muss man sich ehrlich beantworten. Und wenn meine Frage mit der Antwort beantwortet wird, ich trainiere eine traditionelle Kampfkunst, um mich selbst verteidigen zu können, dann bräuchte ich besser eine ehrliche Antwort von dem Lehrer, der mir dann sagt, ja, das können wir bedienen. Oder der sagt, ja, es ist ein Teil, es ist ein Aspekt von dem, was wir tun, aber wenn es dir wirklich um Selbstverteidigung geht, dann geh doch besser zum Dom in die Self-Defense-Box.
Oh, das Zitat nehme ich direkt.
Nein, es geht immer um den Fokus, den man setzt. Ne? Ja. Und letzten Endes, wir haben alle begrenzt Zeit in unserem Alltag. Jeder Hobbysportler nimmt sich vielleicht 2-3 Stunden pro Woche, wenn es gut läuft, für das Training. Und innerhalb dieser 2-3 Stunden trainiert man am besten spezifisch für das, was man gerne trainieren möchte. Sonst kommt nicht viel dabei raus. Mhm. Ja, also wenn ich sage, ich will mich wirklich selbst verteidigen können oder ich arbeite als Türsteher und brauche Sicherheit, dafür will ich Selbstverteidigung lernen, dann suche ich mir am besten direkt den Ort aus oder das Angebot, wo ich auch wirklich nur das übe. Das übe ich dann 2-3 Mal in der Woche oder idealerweise mehr. Dann werde ich gut darin und dann ist das Thema bearbeitet. Ja. Ja, und okay. Eine Kampfkunst, wie gesagt, das hat gar nicht, ich habe nicht die Idee, mich auf eine einzige Sache zu konzentrieren, wenn ich übe, sondern für mich ist es, ne, manchmal stehe ich auf morgens und freue mich einfach, dass ich eine sehr facettenreiche, sehr abwechslungsreiche Form habe, mich zu bewegen, meine Gelenke durchzubewegen. Manchmal bin ich total froh über diese Tiefe, die die Techniken teilweise haben. Bin begeistert darüber, was die Leute schon vor 300-400 Jahren wussten. Mhm. Freue mich daran. An anderen Tagen ist es fast eine philosophische Befriedigung, dass ich irgendwas trainiere, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Wo ich weiß, ach guck mal, vor 10 Jahren habe ich das und das an dem und dem Ort trainiert. Super, ne? Und irgendwie mixt sich alles zusammen. Und was eine traditionelle Kampfkunst dann oft liefert oder bietet, ist eine wirkliche, ich nenne es immer Self-Practice. Es ist was man für sich selbst tut. Und die Punkte, auf die man sich dann konzentrieren möchte, die können sich ja, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr sehr stark ändern.
Ich finde gerade diesen Mobilitätsaspekt ganz interessant, dass vorhin ja auch, ich glaube, du hast es gesagt, Dom, ne, dass ihr das auch irgendwie anbietet. Weil was mir immer sehr stark auffällt, ist, dass wenn ich einen Kampfsport betreibe beispielsweise, bei dem der Fokus übrigens auch, das haben wir in der Vergangenheit ja auch gesagt, nicht primär notwendig auf dem Selbstschutz liegt, sondern eben auf dem Wettkampf im Rahmen des, was auch immer es jetzt sein mag, ne, Grappling, sei es jetzt Ringen mit gewissen Regelwerken oder eben einfach Boxen, wo man sich halt gegenseitig haut. Aber am Ende des Tages geht es immer da um so einen sportlichen Wettkampf. Aber ich sehe, dass ganz viele der Leute, die in dem Bereich viel tun, dann oft irgendwann aufgrund einer super starken Belastung einer gewissen Gruppe irgendwann im Großen und Ganzen keine gesunden Körper mehr haben. Das beste Beispiel, das wirst du dann gerade im BJJ auch kennen, sind die Jungs, die dann irgendwann mit, ich sag mal, 7-8 Jahren Trainingserfahrung auf einmal nicht mehr so richtig laufen können, weil die Knie auf einmal total nachgeben. Mhm. Und da ist halt in meinen Augen auch total wichtig zu sagen, das sind oft total fitte Menschen, aber dann wird da eben kein ganzheitlicher Fokus drauf gelegt. Ist das eine Sache, wo du sagst, dass eine Kampfkunst dir einen ganzheitlicheren Approach zu dem Thema bietet?
Also zumindest, ich gehe von den Kampfkünsten aus, die ich betreibe und da kann ich dem 100%ig zustimmen. Also ich will mich nicht als bestes Beispiel oder so dahinstellen, aber ich bin 45 Jahre alt und ich trage mein Hirn mit einem ziemlich gesunden Körper durch die Gegend. Ich bin beweglich in alle Richtungen, ich bin für die Größe und das Gewicht, was ich habe, anständig stark. Ich habe keine Schmerzen. Nirgendwo. Und ich kann auch auf die Matte gehen und BJJ trainieren. Und auch da bietet mir das Traditionelle immer wieder auch den Gegenpol zu diesem Sportlichen, wo ich in Training gehe und häufig sehr verstaucht, gestaucht und zerdeppert rauskomme. Und dadurch, dass ich die Methodik habe, die ich in den traditionellen Kampfkünsten gelernt habe, geht es auch relativ gut und schnell wieder, das auszugleichen, wieder in Form von Entspannung beispielsweise zu kommen, den Körper wieder zu öffnen, nachdem er halt wie zum Beispiel beim Grappling typisch sehr stark komprimiert wurde. Mhm. Ja, und auch da ist es, ne, auch da ist es wieder, erfüllt es dann wieder, dann sogar in Zusammenhang mit einer anderen Kampfsportart, wiederum einen sehr ganzheitlichen Zyklus von ich gehe raus, nutze das, was ich an Körperlichkeit mitbringe, bringe das in den Wettkampf und danach gehe ich wieder zurück in meine Self-Practice, in meine eigene Übung und gleiche das nach Möglichkeit aus. Im Idealfall brauche ich keinen Doc, im Idealfall brauche ich keinen Physiotherapeuten, der mich flickt, sondern mit den Übungen, die ich mache, bin ich in der Lage, mich selbst wieder gut auf die Beine zu stellen.
Ja, das finde ich nämlich total interessant, dieses Thema, das Ganzheitliche. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ganzheitliche auch aus TCM-Sicht habe ich ja jetzt auch erst kennengelernt durch meine Frau und ihre Ausbildung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich auch immer gemein, wenn dann irgendwelche Kampfkunstanbieter aus dem westlichen Raum das im Grunde gar nicht als solches wirklich verkaufen, also dieses Ganzheitliche, sondern versuchen in erster Linie die Leute ab mit dem Thema Selbstverteidigung erstmal in ihre Studios zu holen, ne? So wie so ein Einstiegsfunnel, ne? So ein Low-Funnel, so nach dem Motto, ah, wir machen auch Selbstverteidigung, ah, wir machen Selbstverteidigung, dann gehen wir mal dahin, ne? So, und das ist auch das, was Jan, also ich glaube, du hast eben darüber gesprochen, du hast auch noch keinen Podcast von uns gehört. Wir haben auch persönlich nie gegen irgendwelche Kampfkünste irgendwie geschossen, sondern wir, also unser Fazit war eigentlich immer, ey Leute, das ist, wir haben auch teilweise erwähnt, dass es eigentlich so ein ganzheitliches Ding vermutlich ist, aber und wenn die das auch so verkaufen würden, manche Schulen und sagen, pass mal auf, bei uns ist es ganzheitlich, dadurch bekommst du, ne, auch Selbstbewusstsein und dann ist vielleicht auch das Thema Selbstverteidigung auch gar nicht so relevant für dich, was auch immer, das wäre ja ehrlich, aber immer so dieses Ding zu nehmen, lerne bei uns XYZ, damit du dich verteidigen kannst, das erweckt natürlich dann, durch in meinen Augen falsches Marketing, natürlich dann auch gewisse Ansprüche und dann fängt man natürlich auch an, sich miteinander zu vergleichen. Ja, weil wenn die sagen würden, pass mal auf, das ist jetzt kein was despektierlich gemeint, aber wir sitzen beim Training anderthalb Stunden unterm Bonsai-Baum und meditieren da, ja, was ja absolut fair und ehrlich wäre, ja, meinst du, ich würde mich über Leute lustig machen, die meditieren unter irgendeinem schönen Baum sitzen, das ist da albern, ja, weil das ist eine absolute sinnvolle Sache, zu meditieren. Aber so in dem Augenblick, wo die natürlich in mein Metier reinkommen und sagen, wir machen moderne, effektive, was weiß ich auch, Selbstverteidigung, dann denkst du natürlich so, okay, jetzt fangen wir an zu vergleichen, ne? Und das ist natürlich dann gemein der eigentlichen Sache gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann aber nicht von mir aus, sondern von den anderen. Weil die quasi ihr Produkt selber so unglücklich vermarkten. Ja, ist doch so, oder?
Hauptsache die anderen sind schuld, genau.
Also, nein, aber du weißt, was ich meine. Ich find's schade halt.
Ja, wie du richtig sagst, es geht um das Vermarkten. Und auch die Menschen, die eine Kampfkunstschule eröffnen mit einer traditionellen Kampfkunst, haben das Problem, dass sie am Ende des Tages ihre Miete bezahlen müssen.
Klar.
Und ohne klare Benefits, die du deinen Kunden nennen kannst, wird es schwer, deine Kampfkunst zu verkaufen. Das ist das eine Problem. Mhm. Persönlich kenne ich nicht mehr so viele Schulen, die traditionell sind und sich tatsächlich Selbstverteidigung
ja, also so ich sag mal, deutlich die mit oben auf W das Schild.
Und mit einem T.
Ja, gut, das
die schieben noch die Kugel.
Richtig, das war von Anfang an das große Marketing-Ding dieser Schulen. An der anderen Schule sehe ich das schon kaum noch. Aber natürlich müssen sie irgendwie die Leute auch in ihre Schule holen. Ich persönlich habe ich auch eben schon gesagt, man kann nochmal zurückgehen auf die Websites, die ich bis jetzt gebaut habe, auf das, was ich kommuniziere in Social Media Posts. Ich habe noch nie das Wort Selbstverteidigung in Bezug zu meinen Kampfkünsten benutzt, noch kein einziges Mal. Eben weil ich weiß, dass das nicht unser Hauptfokus ist und ich den Anspruch auch nicht bieten möchte. Also ich möchte nicht derjenige sein, der sagt, komm zu uns in die Schule, ich bringe dir schon Selbstverteidigung bei und im Unterricht machen wir Mobilitätsübungen. Na, das kann ich nicht verkaufen. Aber ja, ich weiß, dass es gängige Praxis vor allem war. Ich glaube, es wird sich jetzt verändern. Hoffentlich ist es so. Ich finde es auch unfair. Die zweite Sache ist natürlich, dass aber auch viele Leute, die aus traditionellen Kampfkünsten kommen, immer noch auch dem Glauben unterliegen, dass das, was sie tun, funktioniert. Das ist schon sehr viel besser geworden, dank YouTube. Aber es gibt auch immer noch Menschen, die kein YouTube schauen, kein UFC gesehen haben in ihrem Leben. Und es gibt, und das ist kein Witz, immer noch Leute, die in Schulen kommen, wo der Lehrer ihnen sagt, pass auf, ich fasse dir jetzt mal an die Schulter und ich teste mal, wie tief deine Wurzel in den Boden reicht und verkauf dir den nächsten Gürtel, wenn ich merke, dass das ein Meter tiefer ist als heute.
Was ich mich auch gefragt habe, ist in dem Rahmen, den du gerade genannt hast, du sagst, diese Leute müssen auch ihre Miete bezahlen. Hast du gerade auch mit dem, was du auch in der Schule dann so lange angeboten hast, wo du eben noch keinen Kampfsport mit angeboten hast, die Erfahrung gemacht, dass du vielleicht verstanden hast, inwiefern das ein gesamtheitlicher oder ein ganzheitlicher Ansatz ist, du aber das Problem hast zu kommunizieren, was bedeutet das eigentlich in einer Gesellschaft, wo das gar keine Erwartungshaltung ist, die ich irgendeinem Konzept gegenüber vielleicht habe?
Es ist total schwer, ne? Und ich bin da auch ganz ehrlich, meine Schule ist jetzt da und so groß, wie sie jetzt ist und sehr erfolgreich, weil ich eine ganz klare Sache verkaufe jetzt. Mhm. Meine Schule ist jetzt besteht zu 95% aus Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist ein Kampfsport. Jeder weiß, was er bekommt. Jeder weiß, was er kriegt. Mhm. Also es ist, und dadurch hat sich mein Geschäft massiv verbessert. Ich verkaufe gar keinen Baguazhang mehr, gar keinen Taiji-Chuan mehr, gar keinen Xingyi-Chuan. Das sind die drei Kampfkünste, die ich gelernt habe. Es war von Anfang an ultra schwierig, da auf den Punkt zu bringen für mich auch, für wen das alleine interessant sein sollte, weil es ist für jeden interessant zwischen 12 und 99. Mhm. Das ist völlig geschlechtsirrelevant. Es interessiert jeder. Für jeden könnte es theoretisch interessant sein, eine Zielgruppe einzugrenzen alleine für dieses Thema ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist absolut ein blanker Horror aus Verkäuferperspektive. Wo fängst du an? Jo, theoretisch ist das für alle gut. Dann sprich mal bitte alle an. Ja, und genau, also ich war recht erfolgreich mit den chinesischen Kampfkünsten, sind genug Schüler zu mir gekommen, aber es ist letzten Endes ein Produkt, was nicht existiert auf dem Markt, zumindest nicht in dem Bewusstsein der Leute. Und es ist ein Wahnsinnsaufwand, das in das Bewusstsein der Menschen zu holen, dass es für sie eine möglich interessante Freizeitbeschäftigung sein könnte. Mhm. Klar kann es das, aber...
Das ist marketingtechnisch eine Sisyphusarbeit. Also da musst du unglaublich viel Geld haben und dann müsstest du echt Marketingkampagnen starten und dann ist die Frage immer, was sind dann wiederum die Leute bereit zu bezahlen?
Ne? Richtig.
Das ist schon klar.
Und das, was man halt sieht, heutzutage sind jetzt irgendwelche Menschen mit rasierten Köpfen, die sich Roben anziehen, so dass sie aussehen wie Shaolin-Mönche und dann setzen sie sich im Werbefilm vor eine Wand und schwafeln, was von Kung Fu ist live. Ja, und sowas verkauft sich dann, ne? Das bricht mir das Herz, sowas kann ich nicht tun.
Ja.
Meinst du das Shaolin-Kloster Kaiserslautern?
Ich meine gar keinen.
Du meinst gar keinen. Die haben nämlich gesehen, ich habe ja bin bei Elopage und das ist so mein Video-Hoster, dann mache ich auch meine ganzen Online-Kurse drüber und so. Und dann habe ich da mal so eine Marketing-Masterclass mitgemacht. Hat auch nichts gekostet, war aber ganz witzig. Und dann zeigten sie so jemanden, der die Seite shaolin.online betreibt. Und da sind ganz viele, ja, du brauchst nichts zu sagen, ist gut. Da sind dann ganz viele Leute, auch aus diesem Shaolin-Kloster Kaiserslautern. Da gibt es auch interessante Doku auf Vox von einem Jungen, der da mit 14 angefangen hat mit dem Training und so. Und dann saß der Typ, er sitzt inzwischen, der eine, der diese Seite betreibt, ne, war auch eine Zeit lang im Shaolin-Bereich, ich nenne es mal unterwegs, das klingt schon echt hart despektierlich. Und er saß dann in dieser Masterclass in seinem Hotelzimmer in Dubai. Und dann erzählte er dann, ja, wie man dann ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufbaut und so, war alles super, alles gut, ne? Und dann schrieb er so, ja, dann sag doch mal, was sind denn so eure Ziele im Leben? Und das war total witzig. Da waren dann ganz viele so Frauen und Männer, die schrieben so, ja, ich will Menschen glücklich machen, ne? Ich möchte Menschen stark machen, ich möchte bla bla blub. Und ich schrieb nur rein, ich möchte mir auch ein 5-Sterne-Hotel in Dubai erlauben können. Und er liest das und schreibt so, oh, da möchte auch jemand bei mir in Dubai im Zimmer sitzen und fing voll an zu lachen. Das fand ich wenigstens noch ehrlich, ne? Ja. Aber die haben halt so ein Ganzjahres-Package bieten die an, ne? Wo die so versuchen, das ganzheitlich, aber dann auch auf Englisch. Ich denke mal, da ist der Markt auch automatisch schon mal direkt größer, ne? Wenn man es komplett auf Englisch
macht.
Und
du greifst eine andere Zielgruppe damit ab, ne? Wenn du dann wieder so eine Art irgendwie Coaching-mäßiges Ding hochziehst, das ist wieder eine andere Richtung, die das Ganze geht.
Richtig.
Was würdest du sagen, in deiner Zeit, die du in Asien gelebt hast, wie weit verbreitet war es da so in der breiten Bevölkerung, eine Kampfkunst in deinem Leben zu haben?
Ziemlich verbreitet, ne? Aber man hat, so wie man das tatsächlich auch von hier wahrnimmt, es gibt unfassbar viele Stile, es gibt unfassbar viele Familienzirkel, die ihre eigenen Stile trainieren. Es gibt große Stile, die kennt jeder. Zum Beispiel Baguazhang, das, was ich unterrichte, als ich 2010 nach Deutschland zurückgekommen bin. Das war werbetechnisch mal wieder super. Ich habe eine Website gebaut und war der Erste in der Google-Anfrage, weil es einfach keinen anderen gab.
Ja. Man freut sich aber erstmal, ne?
Ja, erstmal freut man sich, so bevor damals, man realisiert, dass es einfach keine Sau interessiert.
So wie ich damals in Euskirchen, wo ich total glücklich war, dass ich mit Krav Maga Euskirchen auf der 1 war, aber 2012 kannte noch keiner Krav Maga. Und irgendwann dachte ich so, gib mal Selbstverteidigung Euskirchen an. Und dann hatte ich irgendwie alle Judo-Vereine vor mir. Und ich dachte so, oh, ich muss meine Seite wieder umgestalten. Genau. Ne? Ja.
Also es ist... die chinesischen Kampfkünste sind schon es ist relativ normal, dass man Kampfkunst betreibt. Es ist aber in einer modernen Gesellschaft auch ein ganz normales, ja, es geht auch unter. Ne? Es ist auch nicht so, dass das grundsätzliche Niveau chinesischer Kampfkünste in China notwendigerweise viel besser ist als das, was man hier sieht. Es gibt aber dort Lehrer und es gibt Schulen, die sind um Längen besser als das, was man hier irgendwo finden kann. Also auch da, ne? Es ist nicht gesagt, nur weil es in China stattfindet, nur weil ich in Shanghai irgendeine Schule besuche, dass ich da auch gutes, qualitativ hochwertiges Training bekomme. Absolut nicht. Ne? Es kann auch, ich habe auch endlos viele Videos auf YouTube schon gesehen von wirklich alten chinesischen Leuten. Alles sieht authentisch aus, ohne Ende. Und dann guckst du es an und denkst, oh Gott, das ist ganz, ganz schlimmer Schrott. Mhm. Wahnsinn. Ja, auch das sieht man in China. Es ist nicht leicht, auch in China gute Lehrer zu finden, aber es gibt sie. Und dank YouTube sind sie auch relativ greifbar geworden.
Wie hast du denn deinen Lehrer gefunden und wofür steht Bagua für die Leute, die es nicht kennen?
Baguazhang heißt die Kampfkunst. Ne? Ba ist die Zahl 8. Gua ist ein Hexagramm sozusagen. Es gibt das älteste Weissagebuch aus China, ist das I Ching. Und in diesem ältesten Buch wird häufig von Bagua gesprochen. Und Bagua ist die jüngste der traditionellen Kampfkünste in China. Das heißt, vor Baguazhang gab es schon Kampfkünste wie Tai Chi Chuan, das, was man heutzutage unter Tai Chi in Deutsch kennt. Ja? Tai Chi Chuan im Chinesischen. Und das bedeutet wörtlich übersetzt schon das Höchste des Höchsten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Baguazhang entstanden ist, und es gibt schon eine Kampfkunst, die das Höchste vom Höchsten heißt, muss man sich fragen, was kann ich denn da jetzt noch?
Ich meine, für die Superlative ist ja nicht mehr, ne?
Was soll ich denn jetzt da noch zu sagen? Also, na, und dann wurde das System, die Chinesen lieben Zahlen, Chinesen lieben Strukturen, Dinge zu organisieren nach philosophischen Aspekten. Es gibt die Fünf-Elemente-Lehre, es gibt die 64 Trigramme. Das ist alles, und da ist eben, so ist das auch zu verstehen, der Name war am Ende Marketing. Also wir haben diesen alten Begriff, der alte Begriff wurde genommen, weil jeder kennt Bagua in China, weil es halt eben in dem ältesten Buch Chinas darum geht. Mhm. Okay, und dann, okay, den Namen, den kann man gut
vermarkten.
Ja, es hieß auch nicht immer Baguazhang. Auch der Name hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Das ist das, was dahinter steht.
Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn irgendwie in Krav Maga und sowas wie die 10 Gebote des Selbstschutzes irgendwie aufgreift.
Genau. Dann machst du besser 12 auf.
Aber ich sag mal so, ich jetzt als Westler, ich meine, was kenne ich großartig, ne, an Kung-Fu-Stilen. Man kennt so dieses Shaolin. Shaolin ist wahrscheinlich mit das bekannteste. So, dann kennt man noch aus irgendwelchen Jackie Chan-Filmen natürlich die klassischen so Tiergeschichten, wobei man da ja auch gar nicht weiß, gibt es die wirklich, ne, als Westler, oder ist das jetzt wieder so ein westliches Hirngespinst, was wir uns haben einfallen lassen, oder gibt es das wirklich? Ich habe auch schon von Leuten gehört, ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob das jemand anderes war, der mal in China gelebt hat, der auch meinte, auch das, was teilweise hier manchmal so als WT verkauft wird, ne, das würde gar nicht den Standards in China irgendwie so entsprechen. Ich weiß nicht, ob wer das jetzt genau war. Was aber grenzt jetzt wirklich Bagua von all dem ab, wenn man jetzt sagt, Bagua ist ein authentischer Stil? Was macht Bagua wirklich für dich aus?
Okay, dann sind wir bei der Frage, was ein Stil eigentlich ausmacht, ne? Und das ist eine komplexere Geschichte. Wenn wir jetzt alleine aus den drei Kampfkünsten, die ich unterrichte, mal spricht, ne? Ich unterrichte Baguazhang, ja, das habe ich schon gesagt, ist die jüngste dieser traditionellen Kampfsportarten. Ich unterrichte aber auch Tai Chi Chuan, was als Tai Chi bekannt ist hier, und ich unterrichte Xing Yi Chuan. Auch eine innere Kampfkunst. Zu dem Begriff innere kann ich gleich noch was sagen, wenn nötig. Ist jetzt erstmal unwichtig. Die sind alle zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Also Xing Yi Chuan, das, was ich gerade genannt habe, ist das theoretisch das älteste dieser drei Systeme. Und wenn man sich anschaut, wie die Bewegungen aufgebaut sind, wie das Konzept von Kampf im Xingyquan repräsentiert wird, dann sieht man dort sehr geradlinige Techniken. Es gibt keinen Rückzug in dem Sinne, es gibt nur ein Vorwärts und die maximale Bewegung, die der Mensch ausführt, ist in Winkel zu auszuweichen. Ja, das heißt, Xingyquan kommt aus einer Zeit, in der sich oder diese Kampfkunst setzt sich nicht grundsätzlich mit der Fähigkeit, dich selbst zu verteidigen in einem städtischen Umfeld auseinander, sondern war ursprünglich sehr wahrscheinlich eine Waffenkunst. Heutzutage sieht man sie aber ohne Waffen. Das heißt, alle Bewegungen werden so ausgeführt, als würde man einen Speer nach vorne stoßen oder mit einer großen Axt nach vorne hacken. Mhm. Und dann, so ist das ganze System sehr geradlinig. Kraftlinien fließen immer in eine gerade Richtung. Und wie gesagt, der Mensch bewegt sich eigentlich nur auf einer Zentrallinie nach vorne und ab und an. Nach dem ersten Kontakt auf der Zentrallinie wechselt er sofort in günstigere Winkel, um von dort aus mehr Kraft auf den Gegner ausüben zu können. Und das ist eine typische Verhaltensweise, wenn man sich vorstellt, ich stehe mit 10 Jungs in einer Reihe, wir haben alle unser Schild in der Hand und wir haben alle einen Speer. Und dann gehen wir nach vorne und da vorne sind unsere Gegner. Wir drücken nach vorne, haben ordentlich nach vorne Push, weil wir das die ganze Zeit üben und sind gut darin zu stechen und zu hacken und zu hauen. Relativ primitiv, sehr kraftvoll, sehr schnell gelernt. Dann als nächstes, die nächste jüngere Kampfkunst wäre dann eben Tai Chi Chuan. Und im Tai Chi ist es so, dass zum ersten Mal der Gedanke von Kraft aufnehmen, Kraft ableiten und so weiter Einzug hält. Das ist das, was man heutzutage vielleicht auch mit Aikido verbindet, ist ähnlich. Ne? Es kommt also eine Kraft auf mich zu, trifft auf mein Körperzentrum und anstatt mich dem entgegenzustellen und das zu blockieren, versuche ich es aufzunehmen und an mir vorbeizuleiten. Das ist theoretisch Theorie von vielen Kampfkünsten. Auch Judo oder so hat das in der Theorie stehen. Mhm. Also schon eine Erweiterung von dem, was vorher war. Okay, ab jetzt denken wir auch, dass wir vielleicht Druck bekommen von vorne. Wie gehen wir mit diesem Druck um? Wie können wir den loswerden? Und auch dann uns letzten Endes aber in günstigeren Winkel für uns zu arbeiten und dann halt eben wieder in die Offensive zu kommen. Und Baguazhang als Stil hat als Kampftaktik einen viel städtischeren Ansatz, denn Baguazhang kommt aus Peking, also wirklich aus der Metropole auch damals. Und man merkt, dass sich die Kampfkunst mit einer ganz anderen Fragestellung auseinandergesetzt hat, nämlich nicht mehr dieser klassischen Idee, wir stehen auf dem Feld und vor uns stehen andere Soldaten oder wer auch immer, sondern mein Gegner steht eventuell hinter mir links oder vielleicht halb schräg vor mir rechts. Das heißt, ich muss in der Lage sein, meinen Körper frei im Raum zu bewegen, in alle dafür notwendigen Richtungen. Und dadurch sind die Formen kreisförmig aufgebaut, sodass man wirklich lernt, sich und seinen Körper ohne Einschränkung in jedem erdenklichen Winkel des Raumes frei bewegen zu können. Das heißt, die Kampfkunst hat für sich sehr viele Methoden entwickelt, den Körper frei von Spannungen zu machen, aber auch frei von Beschränkungen. Ja, also ob ich in der Lage bin, meinen Körperschwerpunkt gut abzusenken, ist extrem wichtig für diese Kampfkunst. Bin ich in der Lage, ihn abzusenken und in alle Richtungen des Raumes danach unten auf dem Boden zu gehen? Ja, das sind alles Fragestellungen, die sich die Kampfkünste davor noch gar nicht gestellt haben. War nicht so wichtig. Ne? Und daran sieht man wieder, es ist der jüngste Stil. Das heißt, er hat alles das, was die anderen schon gemacht haben, das ist damit drin. Und es gibt einen Zusatz. Okay, wir haben jetzt eine andere Situation. Wir kämpfen nicht mehr unbedingt auf dem Feld. Das heißt, wir müssen eine andere räumliche Wahrnehmung haben, was passiert um uns herum, um dann eben da adäquat darauf reagieren zu können, was eigentlich unser Problem ist.
Hast du den Eindruck, weil gerade wenn ich jetzt die Ausführungen zu allem, was du gerade als sehr geradlinige Arbeit beschrieben hast, in Relation zu allem, was rund ist, mir anhöre, hast du auch den Eindruck, dass diese jüngeren Kampfkünste auch die anderen Bereiche, wie zum Beispiel eben das Lockern oder das Stärken von gewissen Körperpartien besser abdeckt als ältere? Oder ist es einfach nur wirklich ein strategischer Unterschied zwischen dem Neueren und dem Älteren?
Ja, das war jetzt rein auf das Thema Kampfstrategie gesprochen und gar nicht auf das Thema, was man eigentlich im Unterricht übt. Ne? Okay. Oder was mit der Kampfkunst an Übung für den eigenen Körper gedacht war. Aber auch da sieht man, dass es im Grunde von einfach zu komplex geht. Mhm. Also wenn ich im Xingyquan, in der ältesten Variante jetzt davon beispielsweise schaue, was die Grundübungen davon sind, da sieht man sehr viele Halteübungen, sehr viel statisches Stehen und Ausrichten, was man vielleicht auch schon mal gesehen hat, dass Leute in der Gegend rumstehen, ihre Arme in verschiedenen Positionen halten. Und das Training gibt es dann später immer noch, plus andere Trainingsmodalitäten. Mhm. Ja, also das klar, wenn ich im Raum stehe und meine Hände nur vor mich halte und meinen Fokus nach vorne richte für eine halbe Stunde oder Stunde, dann trainiert das nicht meine Mobilität. Aber es trainiert die Haltekapazität meines Körpers und ich lerne, ne, und dann, das ist der Haupttrainingsaspekt, den ich damit versuche abzudenken, was es in den späteren jüngeren Kampfkünsten dann immer noch gibt, aber zusätzlich gibt es halt noch Bewegungen, um die Hüftmobilität zu erhöhen. Ne, es gibt Bewegungen, um eine grundlegende anatomische Fähigkeiten wie eine Hüftbeuge oder eine Kniebeuge zu verbessern, um halt eben werfen zu können, um hebeln zu können und so weiter. Und das sieht man wirklich mit, das sieht man immer komplexer und komplexer werden, so dass jetzt zum Beispiel die Kampfkunst Baguazhang als die jüngste hier von denen, die ich unterrichte, hat ein viel, viel größeres Curriculum als Xingyiquan, was wirklich ein ganz knappes Curriculum eigentlich ist. Hm.
Dieses Tai Chi kenne ich jetzt hier im europäischen Kontext wieder nur, man steht, bewegt sich, aber man hat gar keinen Körperkontakt, mhm, etc. Und ich habe schon öfter gehört, dass das eigentlich auch eine Kampfkunst sein soll und man damit eigentlich auch kämpfen kann, aber irgendwie kennen wir, also ich zumindest, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, ich weiß nicht, falls Jan da irgendwas was anderes kennt, vielleicht kennt er eine wildere Variante von Tai Chi, aber ich kenne das wirklich eher so in diesen meditativen Charakter hinein. Also, dass man meditiert, dass man sich dann halt dazu bewegt, dass man atmet, was dann in den Körpern der Menschen passiert, weiß man ja letztendlich. Also, mhm, sehe ich jetzt, habe ich jetzt noch nie gesehen. Ich habe selber auch noch nie trainiert. Aber dadurch, dass es keinen Körperkontakt gibt.
Dann solltest du vielleicht mal den von, ich weiß gar nicht, ob Keanu Reeves den nur finanziert hat oder ob er ihn noch produziert hat, aber Man of Tai Chi gucken. Das ist eine ganz interessante Perspektive auf die ganze Geschichte.
Ja, okay, ja, muss ich mal aufschreiben, den kenne ich gar
aber
nicht.
Aber der ist auch verhältnismäßig neu. Also, der passt eben auch nicht in diese ganze Szene der 80er Jahre Kampfkunstfilm-Epoche, sondern es ist halt ein relativ neues Ding. Ich glaube, der ist von 20 oder 19 oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann er ist.
Also heißt das, was ich jetzt sagen wollte, heißt das im Grunde, dass Tai Chi also auch den Aspekt des wirklichen Kämpfens hat im ursprünglichen Sinne.
Mhm. Ursprünglich, so wie du es sagst. Ja, ursprünglich ja. Tai Chi ist so eine typische Kampfkunst, die in einem Familienkontext entwickelt wurde. Mhm. Und die Familie war groß. Die Chen-Familie. Wenn man sich wirklich Kampf im Tai Chi vorstellt, dann denkt man am besten an Sumo-Ring. Also, weil ach so, okay, der tatsächliche Tai Chi-Kampf ist Stand-Up-Grappling. Und Stand-Up-Grappling entwickelt vor 200-300 Jahren.
Ach, das ist ja faszinierend.
Also,
und sogar Jan wird gerade wach, gucken wir.
Stand-Up-Grappling, da höre ich sehr genau zu.
Nur das Problem auch, das ist nicht nur in Deutschland oder im Westen, sondern es ist auch in China so, dass das Hauptelement, was heutzutage von Tai Chi auch da wieder verkauft wird, ist was anderes. Das ist eben nur eine Trainingsmodalität von denen, die es ursprünglich gab. Und das ist das langsame Bewegen mit dem Fokus auf einer guten Körperstruktur, einem fließenden Atem sozusagen und einem klar ausgerichteten Fokus in bestimmte Richtungen. So, und das ist das, was man heutzutage unter Tai Chi kennt. Und dann kann sich keiner mehr vorstellen, was das für einen Sinn haben soll für irgendeine Kampffähigkeit. Wenn man das aber zurückverfolgt, dann sieht man, dass die Leute, die durch Tai Chi Chuan berühmt geworden sind oder Koryphäen darin waren, dann weiß man, dass die nicht nur das geübt haben als Trainingsmodalität, sondern die haben gerungen, ganz normal, wie es in China auch gängig war, denn die wohl älteste Kampfkunst aus China ist immer noch Shuai Jiao, also das Fußfegen übersetzt, und das ist Ringen. Also es ist mit dem Ziel, ich greife meinen Gegner und bringe meinen Gegner zu Boden. Das gab es immer schon, auch in allen unterschiedlichen Provinzen. Das ist sowas wie fast jedes Volk hat gerungen und auch die Chinesen haben gerungen und tun das auch immer noch. Und eine Taiji-Schule hatte das auch als Grundlage. Also es wurde gerungen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du Ringer hast, die damit arbeiten, die jeden Tag in ihrem Ring stehen und miteinander raufen und ringen, dann helfen Fähigkeiten, die das Tai Chi trainiert, wie ein gutes Gefühl für die Verbindung zum Körper des Gegners, Techniken miteinander zu verbinden, eine gute Körperstruktur zu halten, um bessere Kraft übertragen zu können, die helfen enorm. Und die Methodik des langsamen Bewegens ist wahnsinnig intelligent gewählt, weil dadurch, dass wir der ganzen unserer Bewegung mehr Zeit einräumen, ist unser Hirn auch in der Lage und unser Nervensystem in der Lage, viel mehr Dinge wahrzunehmen und zu speichern von den Sachen, die in unserem Körper passieren. Das heißt, wenn jemand wirklich intensiv diese langsamen Bewegungen übt, mit einem guten Fokus auf Körperstruktur und Körperhaltung, dann kann das sehr wohl sehr, sehr wirksam sein und kämpferische Fähigkeiten, die man hat, verbessern.
Das heißt, der Unterbau dessen ist eigentlich so ein bisschen wie auch hier in der Box quasi Yoga mit eingeflochten wird, dieser Gedanke von, du hast quasi einen Weg, wie du hast einen Anspruch, sagen wir mal, einen Kampfstil oder vielleicht auch einen Kampfsport, den du betreibst, und dann geht es darum, dass du einen Unterbau bieten kannst, wie du die Anforderungen, die du dafür brauchst, außerhalb des reinen Trainings weiter ausarbeiten kannst. Und ich finde den Klassiker, den, ja, und da können wir wieder rein theoretisch auch das Grappling mit reinziehen. Du kennst ja bestimmt auch, wenn du jemanden dabei hast, der relativ neu ist, der aber durchaus auch irgendwie Kraft hat, hast du ganz oft dieses Problem von jemandem, der sehr, sehr, im Englischen nennen wir es mal spazzy, also irgendwie, ja, sehr so rumzappelt, sehr, sehr, mhm, sehr, sehr versteift ist und so und dann auch sehr, sehr viel seiner Kraft verbrennt. Mhm. Und das war einfach eine Sache, die habe ich dann auf, ich sag mal, die harte Tour sehr lange im Training gelernt, aber wenn du da ein gesamtes zweites Konzept drumherum, ja, baust, was dich das besser unterrichtet und auch ganz gezielt macht, dann ist das quasi die Art und Weise, wie das auch den Kampf-Kunst-Aspekt mit reinbringt. Also es ist on top auf eine kampfsportliche, genau, Basis vielleicht.
Ja, und das ist, was ich vergleiche gerne die inneren Kampfkünste, chinesischen Kampfkünste mit Chip-Tuning beim Auto. Wenn du kein Auto hast und nur ein Chip, jo.
Viel Spaß.
Viel Spaß bei der Selbstverteidigung. Also in dem Fall ist für mich das Auto symbolisiert dann zum Beispiel die Fähigkeit, dich selbst verteidigen zu können. Wenn du die nicht hast, du hast in deinem Leben noch nie geboxt, nie gerungen, nie irgendwas mit körperlichem Kontakt gehabt und beginnst dann Taiji zu trainieren, dann wird nicht viel besser werden in Bezug auf Selbstverteidigung. Da passiert nichts. Woher denn auch? Man muss die Dinge üben, die man können will. Und wenn man sie nicht übt, dann kann man es nicht. Das ist überall gleich. Wenn ich aber aus dem Ringen komme und dann vielleicht den Spazzy White Belt habe, wie du es gerade gesagt hast, und bringe dem Wege bei, sich effizienter, leichter und ins ganzheitlich effizienter einfach zu bewegen, dann hat es durchaus und massiven Übertrag teilweise in das, was er dann am nächsten Tag wieder auf die Matte bringt. Mhm. Ja, und so ist es mit Tai Chi. Ja, wenn das nur ein Teil, ein Modul ist, dann macht das total Sinn. Und dann hat das auch eine Kampfkunstberechtigung. In dem Moment, wo es aber halt eben nur noch dieses Modul wird, ja, dann ist es leer. Und dann ist es halt nur noch der Chip, aber kein Auto mehr da, um es zu tunen.
Ja. Mit welchen Kampfkünsten hast du denn in Deutschland angefangen, dass du nachher so inspiriert, und warst du durch diese Kampfkünste oder Kampfsportarten, die du gemacht hast als Kind, dann inspiriert, nach Taiwan zu gehen? War das der Auslöser oder hängt das gar nicht miteinander zusammen?
Als Kind habe ich Judo gemacht, aber das war jetzt auch nicht grandios lange, ein paar 2-3 Jahre oder so. Und danach bin ich eigentlich von Sportart zu Sportart gesprungen. Ich habe eigentlich nur noch athletische Sportarten gemacht, also vom Basketball, Tennis, Badminton, Rudern, also so viel gemacht, und heutzutage würde ich sagen, das war großartig, dass ich gemacht habe, denn dadurch bin ich halbwegs gesund geblieben. Also keine Spezialisierung am Anfang, ne, das, wo man auch heutzutage davon ausgeht, dass das super ist für Kinder, kam bei mir mehr oder weniger durch Zufall. Und in die Kampfkünste bin ich dann erst wieder mit 17 reingegangen. Und da habe ich hier in Köln auch mit Shaolin Kung Fu angefangen und mit Tai Chi. Also das war mein Start. Und da ging es dann los, dass ich mich dafür interessiert habe, für China, für die chinesische Philosophie und. Und daraus ist dann halt langsam mehr geworden. Dann habe ich angefangen, Heilpraktika-Ausbildung zu machen, chinesische Medizin-Ausbildung gemacht und dann auch angefangen, in Köln Sinologie zu studieren. Und da muss man nach dem Grundstudium, nach 2 Jahren, 1 Jahr ins chinesischsprachige Ausland. Und dann habe ich halt eben mit dem Wissen, wo ich hin möchte, welchen Lehrer ich auch sehen möchte, Taiwan gewählt und bin dann dorthin gegangen und 5 Jahre geblieben.
So kam das.
Ja.
Und wie kam dann letztendlich die Veränderung zum BJJ? Kam das so über dein Functional Movement oder war es irgendwie wieder so die Besinnung zurück zum Judo, zum Rangeln oder Raufen? Wie kam das, dass du gesagt hast, ich glaube, oder war es einfach nur so, ich glaube, das ist der nächste heiße Shit, ich spring auf den Zug. Darf hier ehrlich sein.
Nee, da war der heiße Shit ja noch gar nicht heiß.
Ja, ja, eben. Also, das ist ja der besondere heiße Shit.
Ja.
Nein, aber jetzt mal ernst.
Nee, das, also...
Wie bist du an BJJ gekommen?
Also grundsätzlich mal, ich habe jetzt sehr viel in die Richtung gesprochen, dass die chinesischen Kampfkünste gar nicht so viel mehr mit Kampf zu tun haben, aber das ist nicht ganz wahr. Also auch das, was ich eben meinte mit, es gibt auch in China Lehrer, die sind wirklich gute Kämpfer und die sind legitime Stile. Das würde ich für die Stile, die ich gelernt habe, beanspruchen, das, was ich gesagt habe, denn unser Training war in der Regel täglich circa 3 Stunden lang und wir haben in der Regel das Training, und das gilt fast für 100% der Trainingstage, mindestens 50, wenn nicht 60% mit Kampfanwendungen verbracht. Also wir haben geübt, geübt, geübt täglich. Und die Kampfkünste haben schon, da ist sehr viel Gehalt mit Selbstverteidigungstechniken, mit Kampftechniken. Aber wenn man sie halt eben, oder das Glück ist es, dann vor Ort zu üben, wo die Zeit auch dafür da ist, da rein zu investieren. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich war Student und hatte jeden Abend Zeit. Also 5 Jahre lang bin ich jeden Abend Punkt 18 Uhr kurz was essen und danach bis 23 Uhr zum Training gegangen. Und die meiste Zeit darin habe ich mit Partnerübungen verbracht, mit Kampfübungen. Und da kommt was anderes bei raus, als wenn ich in Deutschland 2 Stunden Baguazhang anbiete, zu denen die Leute manchmal einmal, manchmal zweimal, oft auch keinmal pro Woche kommen. Das heißt, da ist weniger umzusetzen. Und das dann wieder, wo setze ich meinen Fokus hin? Wenn mein Fokus lag in Taiwan ganz klar auf den kämpferischen Aspekten. Und den hat der Trainer halt auch oder der Lehrer sehr gut bedienen können. Ja, und deswegen ist es für mich mehr als halt eben nur, für mich kann es vieles haben, es ist eine ganzheitliche Kampfkunst, aber mir ist dieser kämpferische Aspekt total wichtig gewesen und es ist auch immer noch. Sonst würde ich es gar nicht als Kampfkunst bezeichnen.
Und dann war das natürlich dann quasi der Übergang zum BJJ. Ja. Okay, weil ich meine, BJJ ist ja auch eine fantastische Sache. Man kann es soft, man kann es hart trainieren. Ne?
Chinesischen Kampfkünste haben keinen Bodenkampf. Es gibt's nicht. Es gibt 2, 3 Haltetechniken, die jeder Stil so ungefähr hat. Ne? Wie kontrolliere ich jemanden, der auf den Boden gekommen ist? Und gibt's ein paar Hebel? Ne? Aber das war's dann, ist vorbei.
Also wolltest du dich vielleicht ein bisschen mehr komplettieren?
Der Grund war ganz simpel. Ich war auf Andy Kondas Luther Livre Workshop und wurde von Leuten, die 3 Monate Erfahrung hatten, komplett auseinandergenommen.
Ja, ich glaube, das Interessante
ist die Wahrheit. Schönen Gruß an die Grappling-Community, die machen was richtig. Also es ist, na, und in dem Moment war mein Kämpferherz
angegriffen.
On fire, nee, also im positiven Sinne. Ich wollte unbedingt lernen, geil.
Ja.
Und da bin ich jetzt.
Und ich glaube auch ein Thema, was mich daran fasziniert, je mehr ich mich mit der Geschichte von BJJ und Luther Livre auseinandergesetzt habe, ist ja eben auch, dass du sagen kannst, Jiu-Jitsu ist ja durchaus auch eine Kampfkunst, bei der man dann aber in meinen Augen einfach mehr von dem Kampfgehalt, sage ich mal, irgendwie erhalten hat. Und man dann eben sagt, der Jump von da aus, dann zu sagen, hey, BJJ als absolut keine Kampfkunst, sondern reiner Kampfsport in meinen Augen, hat dann eben diesen Überstieg gehabt über halt die brasilianische Ecke, wo du dann halt gesagt hast, okay, das soll jetzt hier irgendwie für Valetudo-Kämpfe vernünftiges Futter sein. Wie destilliere ich das so weit runter, dass ich nur noch die Teile übrig habe, die reiner Kampfsport sind? Und das ist ja genau dieser Sprung, der da quasi bei vielen anderen Kampfsportarten, nicht Kampfsportarten, sondern Kampfkünsten, wie ich dich verstehe, einfach nicht stattgefunden hat, dass man verstanden hat, wofür brauche ich das? Wo ist hier die Übersetzung? Was kann ich dafür rausnehmen, um dann hier so eine Leistung überhaupt bieten zu können?
Ja, absolut. Und man darf nicht vergessen, dass es meistens, zum Beispiel im Thema, wenn wir bei Baguazhang sind, es war nie, auch wenn die Legende oder die Story das sagt, es war selten eine einzige Person, die einen neuen Kampfstil gegründet hat, sondern es war immer eine Gruppe von Leuten. Und später hat man dann gesagt, jo, er war's. Um irgendeine Koryphäe dahinzustellen.
Sie war's.
Ne, es gibt immer eine Gruppe, die Dinge entwickelt. In dieser Gruppe kommen neue Skills zutage. Man versucht, die zusammenzufassen, zu komprimieren, ohne dass die Leute schreiben können, YouTube haben oder Kameras dabei haben. Und ein Stil wie Baguazhang hat wahnsinnig viele Formen. Ja, warum? Weil es wahnsinnig viele Varianten von Menschen gibt. Guck, wir sitzen hier nebeneinander, wir haben alle unterschiedliche Körper mitgebracht und für uns ist nicht alles gleich funktional. Mhm. Und genauso war es in diesen Gruppen nicht. Und wenn jetzt wieder kurz nur um das Thema Tiere anzureißen, auch im Baguazhang gibt es Schlangenformen und es gibt Bewegungen, die nach einem Bären benannt sind beispielsweise. Und ich habe die alle gelernt und es ist tatsächlich so, dass beispielsweise diese Bärentechniken viel aus der Hüfte und auch mit Schlägen aus der Hüftregion heraus zu tun haben. Das heißt, es ist sehr gut einsetzbar für Hüftwürfe, aber auch einfach nur, um jemanden kurz aus der Balance zu bringen durch Kontakt mit der Hüfte und so weiter. Und eine Kampfkunst, eine traditionelle, ist stolz darauf, all dieses Wissen zu sammeln und packt es dann in ein riesiges System. Ob du das jemals einsetzen kannst mit deinem Körper, ist eine völlig andere Frage und interessiert auch wieder nicht. Ich bin froh, dass ich das gelernt habe. Mhm. Auch wenn ich den Dom jetzt nicht mit meiner Hüfte beeindrucken kann.
Wer weiß.
Wer weiß. Also,
aber du könntest es ihm eventuell beibringen.
Optisch schon, aber vielleicht nicht. Ja, aber es ist gut, das zu kennen, denn es ist mehr Wissen und als Kampfkünstler liebt man so, also ich liebe solche Sachen. Ja. Ich finde es faszinierend, sowas zu sehen und zu sagen, ja, was für eine geile Idee. Ja, kann ich nicht, werde ich vielleicht auch nie können, aber ja, Wissen habe ich jetzt. Okay, super. Ja, und dann kommt halt eben ein Riesensystem zusammen, was die Leute aus der damaligen Zeit herausgefunden haben. Und heutzutage muss man sich das angucken und sagen, okay, ich habe dieses Riesending, ich weiß, was das alles soll. Und da kommt der Peter rein, der ist 35 und ein bisschen steif in der Hüfte. Und da steht ein 18-Jähriger vor mir, der will sich selbst verteidigen können. Und da hinten kommt eine Frau rein, die ist 65 und will atmen lernen. Alright, 2 Stunden Zeit pro Woche.
Schwierig. Ja, ja, ist schon klar.
Ja, und genau, und deswegen sind, natürlich muss man ehrlich sagen, das tut mir auch in der Seele immer weh, traditionelle Kampfkunst, ich liebe die Dinger, sie sind super schön, man kann was Tolles draus machen, aber es ist eigentlich eine Sache, die der heutigen Zeit nicht mehr gerecht wird, obwohl sie super viel bietet für die Menschen über eine lange Perspektive. Wenn sie sich wirklich damit auseinandersetzen wollen, genial. Man kann viele kulturelle Dinge rausnehmen, die einfach mit unserer Realität hier nichts mehr zu tun haben. Aber der Großteil der Übungen, die es da gibt, sind immer noch super legitime Übungen, die einem helfen, gesund zu bleiben und vielleicht sogar sich selbst zu verteidigen.
Ja. Das heißt, du, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ist deine Perspektive auf Kampfkunst als, ich sag mal, Selbstschutz so ein bisschen so wie die Leute, die Yoga machen, einfach nur, weil sie fit, also so im Sinne von, das mache ich statt irgendwie Gewichte zu heben, so im Sinne von, das ist ein kleiner Teil, der irgendwie daran stattfindet, aber es verkennt so viel von dem, was eigentlich damit dranhängt.
Ja, total, ne? Ich weiß, ich habe auch immer eine Schwierigkeit damit, wenn ich junge Leute habe, die zum Grappling kommen und die wirklich ein Beweglichkeitsproblem haben. Und die dann in der nächsten Stunde zu mir kommen und sagen, Carsten, ich glaube, ich muss Yoga anfangen, weil ich bin ja so unbeweglich. Dann sage ich immer, nee, du musst deine Hüftmobilität verbessern, du musst nicht mit Yoga anfangen. Weil auch da wird Yoga dann nur mit dieser einen Sache in Verbindung gebracht, nämlich Beweglichkeit. Frag mal einen Yogi, was das ist. Ja, es ist ein Mini-Teil von Yoga. Mhm. Es geht nicht um Beweglichkeit im Yoga. Mhm. Komm, ich bitte dich.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, da mit dem Hank Hennewehr zusammenzuarbeiten und mit dem Augusto Ferrari?
Empfehlung und Zufall. Also Hank war eine Empfehlung von Tim Cartmell, meinem Lieblingslehrer sozusagen. Tim Cartmell war vor mir in China, hat dieselben Sachen gelernt wie ich, aber war halt eben 15 Jahre vor mir da, hat auch vom selben Lehrer gelernt wie ich und ist dann 1900, ich glaube, in den 90ern ist er dann zurück nach Amerika und war einer der ersten, die dann angefangen haben, Brazilian Jiu-Jitsu zu trainieren und macht das jetzt auch schon seit 30 Jahren.
Ist der in New York?
Nee, der ist in L.A. Und genau, und er hat mir halt eben von europäischen Grapplern damals den Hank empfohlen und dann habe ich ihn direkt kontaktiert. Und in Köln war der Juri, der jetzt auch bei uns Unterricht gibt im Helios-Projekt und dessen Lehrer war halt Augusto Ferrari, deswegen ist Augusto zu uns gekommen.
Mhm. Ja. Juri ist ja auch eine Maschine, ne? Kennst du den?
Nee.
Muss man kennenlernen. Hammer. Schwarzgurt, aber dem sein ganzes Leben ist BJJ, ne? Ja. Spricht auch perfekt brasilianisch. Hat er nicht sogar eine brasilianische Freundin?
Ja.
Ja, genau. Also sein Leben ist BJJ.
Da fällt mir übrigens gerade auf, weil du vorhin meintest, es gibt hier den Schüler mit den körperlichen Voraussetzungen und da hatten wir auch vorher nochmal so ein bisschen so drüber gesprochen, dass du auch irgendwie so wie ich dich verstanden habe, den Eindruck hast, dass diese unterschiedlichen Stile auch so ein bisschen, ich sag mal, so eine metaphorische Übersetzung dafür ist, wen versuche ich eigentlich gerade beweglich zu machen, wen versuche ich zu trainieren, genau. Und dass da halt sehr stark auch mit reinspielt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier die Bärentechnik, wen beschreibt denn bitte das Bild eines Bären? So, wen kann ich da so reinterpretieren? Okay, hat diese Person damit irgendwie was in der Hand, mit der sie besser arbeiten kann? Wahrscheinlich eher. Und dann in einem weiteren Schwung, das finde ich auch sehr interessant, das ist eine Sache, die ich beim BJJ Luta Livre sehr stark beobachte, die ich sehr schön finde, dass du merkst, das sind noch sehr, sehr lebendige Sachen, die sich da auch weiter bewegen, wo du auch merkst, dass du die ganze Zeit so eine Art Wettrüsten hast, dadurch, dass es auch sowas gibt wie Open-Mat-Veranstaltungen. Dadurch, dass du eben sagst, hey, eigentlich jede BJJ- und Luther-Livre-Schule, die irgendwas auf sich hält, bietet an, dass man hinkommen kann als Nicht-Teilnehmer einer anderen Schule zumindest irgendwie und sich dann irgendwie mit den Leuten ausprobieren kann, um da im Austausch zu bleiben. Mhm. Und da merkst du, kommt auch ganz viel aus dieser Mischung von, was funktioniert für welchen Körper. Du musst all deine Schüler irgendwie bedienen können und deswegen ist es wichtig, dass du diese anderen Stile auch verstehst, auch wenn du sie selber nicht anwenden kannst. Und dann im weiteren Schritt kommt auch noch dazu, wen habe ich denn mir gegenüber? Gerade wenn es in den kampfsportlichen Bereich geht, wo du sagst, hey, mein Gegenüber ist automatisch auch kompetent. Und deswegen muss dann quasi eine Art Wettrüsten stattfinden.
Ja.
Und ich finde, das ist auch, das weiß ich, dass das Helios auch bekannt für, dass da halt riesige Open-Mat-Veranstaltungen auch stattfinden. Mhm. Und da merkst du, kommen dann auch immer Leute zurück und merken so, oh, da wurde das und das an mir gemacht, ne, da muss ich mich jetzt irgendwie erstmal wieder darauf vorbereiten.
Ja, genau. Und das Problem hat jede traditionelle Kampfkunst, dass dieses Mindset nicht existierte. Ne? Man hat die Türen zugemacht, man war in seiner Community, in seiner Clique und hat selten, wenn überhaupt, nach draußen geschaut und nur wenige haben das gemacht.
Gab es dann da auch, also gab es in China oder in Taiwan nicht diese typischen Sachen, die man so immer in Jackie Chan Filmen sieht, wo dann die eine Schule die andere Schule überfällt und dann gibt es einen Vergleichskampf? Ja. Fängt da an zu lachen. Nee, nein, ich weiß, das ist in keiner Weise despektiv, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Weil
gab es bestimmt, ja.
Gab es bestimmt, okay, fängt an zu lachen, alles klar.
Ja, also ganz lustig, dass wie das im Westen gerne porträtiert wird, dann wird eigentlich das Kung-Fu oder das chinesische Kampfkünste werden eigentlich immer mit so einem mönchischen Charakter in Verbindung gebracht. Und wir haben unser Bewusstsein auch mindestens genauso gepflegt wie unsere kämpferischen Fähigkeiten. Das Ding ist, Kung-Fu ist in den meisten Fällen in Gangsterzirkeln entstanden und die Lehrer, die gut sind, kommen in der Regel nicht aus dem Kloster, sondern kommen daher, wo man die Gewalt benutzt hat, die man geübt hat.
Okay. Also das ist auch witzig, also, dass wir immer in der Vergangenheit gesagt haben, so, ja, nur weil jemand an der Tür gearbeitet, wie auch immer, heißt nicht, dass er direkt Ahnung hat, ist so, ja, okay, aber in gewissen Kulturkreisen kommt das nochmal ein bisschen anders.
Ja, also es waren alles handfeste Jungs, kann man so sagen.
Die waren alle handfest, ja. Aber das ist ja genau der Punkt, wenn wir auch, also ich meine, da ist halt einfach meine Bildung im Bereich Grappling ein bisschen besser als das, aber da merkst du ja auch, die Sachen sind ja auch immer in Abgrenzung auch entstanden und dadurch auch irgendwie fit geblieben, dass du sagst, hey, einmal hast du halt diese ganze BJJ-Clique, die dann halt so ein bisschen auch vom Stand her als höher anerkannt wurden, weil ne, so ein Gi sich zu kaufen war damals auch nicht einfach so mal eben kurz erschwinglich und dann hast du quasi die andere Gruppe von Luther Livre Jungs, die, wie ich es verstanden habe, auch hauptsächlich in den Häfen in Brasilien entstanden sind und dann hast du da quasi immer diese beiden Cliquen, die sich gegenseitig miteinander anlegen und dann wird halt das auch in den Gyms ausgetragen und das ist etwas, was du halt im Kampfsport total oder was heißt total häufig, ne? Ich will es jetzt nicht so, aber häufiger siehst, als wenn du dich da so im Rahmen mit Kampfkunst auseinandersetzt, so, was gibt es da im Moment noch? Und dadurch bleibt es auch einfach aktueller, ja, weil du viel mehr Auseinandersetzung hast.
Aber sich mit anderen zu vergleichen und zu messen, ist ja eigentlich auch, glaube ich, eine menschliche Sache, ne?
Ja. Also, ich bin immer vorsichtig mit Aussagen über die menschliche Natur, aber ja.
Ja, gut, er hat mal Psychologie studiert, wie war das, ne? Aber nee, jetzt mal im Ernst, im westlichen Bereich würde ich das behaupten. Also ich kann es jetzt nicht für alle Menschen sagen, aber so im Grunde sich miteinander vergleichen und gucken, wer ist vielleicht möglicherweise besser in dem, was er tut.
Ist völlig normal, sieht man gerade bei Kämpfern, ne, oder bei Leuten, die Kampfsport und Selbstverteidigung trainieren. Das ist ja auch echt ätzend teilweise. Also es ist so offensichtlich, was für eine Brille die Person gerade anhat, die andere Person kritisiert. Die fühlt sich wieder auf den Schlips getreten, kritisiert völlig zusammenhanglos zurück und dann bam, bam, bam. Und es ist einfach nur erbärmlich ganz oft.
Ja. Das ist dann sehr zeitraumend, ich weiß. Das ist auch manchmal, ja, ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass dann oft auch so Diskussionen stattfinden, dass man eigentlich den gleichen Ansatz hat, dass man oftmals das Gleiche meint, aber weil Kampfsport ja keine wirkliche Wissenschaft ist und es keine wissenschaftlichen Definitionen von Begriffen gibt, dass man sich manchmal um eine Sache zankt, aber eigentlich auf der gleichen Seite steht, das aber gar nicht merkt. Weißt du, was ich meine?
Oh, ist in der Wissenschaft auch so.
Ist in der Wissenschaft auch so.
Okay. Okay, das ist auch so.
Wenn du wüsstest. So dieses, weil, ne? Wenn man da mal so einheitliche Standards hätte und würde einfach sagen, so A ist A und B ist B, dann wäre es ja okay, ne? Aber eigentlich meinen beide A, aber zanken sich darum, dass ja sein A besser ist und bezeichnet es aber als B, aber im Grunde meint er auch A. Und dann denkst du dir so, ach Leute.
Ja.
Ja. Welchen Gürtel hast du mittlerweile im BJJ?
Ich bin immer noch der gute lila Belt.
Ach, lila ist doch geil. Voll das ist so ein Understatement.
Für die nächsten 100 Jahre.
Ach komm, das ist doch ein geiles Understatement.
Ab lila darf man unterrichten, ne?
Ja, ich habe als White Belt unterrichtet, danke.
Ja,
also. Ey, ich habe es eben dir noch gesagt, ne, wie er angefangen hat und schon haust du so ein Ding raus. Ne? Hast du jetzt etwa in den letzten 61 Minuten vergessen, wie er angefangen hat?
Nee, ich finde das super. Das ist ja ein kollektiver Lernprozess.
Ja, aber ganz im Ernst, jetzt
habe ich auch Abschluss.
Ich fand das echt geil. Die Idee von dir damals, sozusagen, ey komm, wir treffen uns jetzt mit den Leuten hier, wir laden dann halt einen von den beiden Großen immer wieder ein, laden Wissen auf, filmen das Ganze und arbeiten das Ganze dann nachher ab.
Ja, hat funktioniert, war total super.
Ja, ja, und ich denke mir mal, das fanden natürlich dann auch andere gut, weil mittlerweile habt ihr ja auch echt viel auf Schwarzgurte, ne, am Start.
Ja.
Also. Das sind ja auch, und wettkampftechnisch schneidet ihr ja auch sehr gut ab, ne? Ich meine, dein Sohnemann ist jetzt Vize-Europameister geworden, ne?
Ja.
Ja, ist auch ein geiles Ding. Und hier unser, wer ist er nochmal, der liebe Muslim, ne, die alte Maschine, weiß Gurt, aber wenn er auf ein
Seminar... Ist auch Vize-Europameister.
Ist auch Vize-Europameister oder wenn er auf irgendwelche Wettkämpfe fährt, kommt er immer mit Gold oder mindestens Silber nach Hause. Ne? Ich glaube, der traut sich auch gar nicht, mit was anderem anzukommen.
Ja, das ist...
Das ist schon echt krass, was ihr da macht. Also mit einem schönen Spaß an der Freude, trotzdem so erfolgreich so zu sein, finde ich echt cool.
Ja, es geht um mehr als um Trainerskills, es geht um mehr als die Kampfsportart. Das ist immer das Setting, was man aufbaut. Es geht immer um den Rahmen, den man hat. Ne? Also wenn eine Schule funktioniert, wo sich die Leute unterstützen, wo auch der Stundenplan so aufgebaut ist, dass jeder üben kann, wann er üben möchte. Wenn die Leute sich gut behandeln, sich gegenseitig Feedback geben, wenn diese ganze Kultur stimmt, dann kann sich eine Kampfkunst, eine Kampfsport, eine Selbstverteidigung total gut entwickeln und dann findet Qualität entsteht dadurch. Ja? Und man sieht immer genau das Gegenteil. Man sieht Schulen, die immer noch mit Angst getrieben werden. Es gibt immer noch Schulen mit wahnsinnigen Sektenstrukturen. Da entwickelt sich weder Skill noch sonst irgendwas, außer vielleicht das Portemonnaie des Besitzers. Es wird weniger, aber auch davon gibt es immer noch Schulen genug. Und so ist es genauso auch in China gewesen. Es gibt Schulen und Stile, die sind wahnsinnig genial, super intelligente Stile. Und es gibt andere, wo man denkt, ach Leute, ernsthaft, kann man doch nicht bringen im Jahr 2023 oder 2024.
Ja. Aber lass mich raten, ohne jetzt irgendwie despektierlich sein zu wollen, aber ich sag mal, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Sachen Kampfsport etc., wahrscheinlich sind die Sachen, die richtig geil sind, meistens weniger finanziell erfolgreich.
Bis gar nicht.
Bis gar nicht, ja.
Das ist ein Muster, das zieht sich durch.
Ja, es ist dann, ja, es ist halt immer, es ist fast immer das Gleiche, ne? Was sich besser verkaufen kann, ne? Aber ich denke mir, es soll jetzt kein, wir wollen jetzt nicht abdriften in Marketing- oder Verkaufspodcast, aber ich denke mir manchmal, es ist halt auch immer so die Frage, ich glaube, es ist halt auch einfache Dinge zu verkaufen, ja, wo man nicht so viel erklären muss, wo es einfach, ne? Genau wie ich eben auch da gesagt habe, ja, die ganzen Kung-Fu, Gong-Fu oder was weiß ich, Schulen, die irgendwo auf Wushu basieren, nennen wir sie einfach so, ja, in der westlichen Sphäre haben trotzdem noch überall Selbstverteidigung stehen, damit die Leute da hinkommen, ja, und arbeiten in erster Linie damit, ne? Weil wie du eben auch schon sagtest, wenn du dann mit den Leuten anfängst und machst dann eine Stunde nur zum Thema Mobilität, dann gucken die einen an, nach dem Motto, was soll das, ja. So,
naja. Und auch oftmals hast du das Problem, dass wenn du, ich meine, so funktioniert Marketing ja auch so ein bisschen, dass du eine Lücke kreierst, die vielleicht gar nicht unbedingt da war, oder du versuchst, dann ein Produkt irgendwie anbieten zu können, von dem die Leute erstmal verstehen müssen, warum sie es brauchen. Und wenn du den Leuten dann eben versuchst, direkt einzureden, so hey, ne, oder alleine Leute da vielleicht mit einer Angst abholst, dann holst du da ja auch natürlich Leute ab, wenn du jetzt einfach sagst, Selbstschutz, das ist ein Thema, wo wir auch ab und zu gesprochen haben. Naja, Selbstschutz, wer braucht Selbstschutz oder wer möchte Selbstschutz? Das ist nicht unbedingt jemand, der seit 15 Jahren irgendwie Kickboxen geht, weil er halt Bock hat, sich zu ballern. Das sind halt oft Leute, die sich Sorgen machen, dass ihnen was passiert. Und dann musst du die da abholen und dann trotzdem ein qualitativ hochwertiges Produkt abliefern. Das heißt, du musst beides bedienen, du musst sie abholen und du musst auch noch ein gutes Produkt anbieten. Und dann wird es halt auch echt, das ist schon anspruchsvoll. So.
Ja. Ja, aber auch das Ding zu verkaufen. Stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin und dann kommt dann irgendeiner mit dieser fernöstlichen Weisheit, der Weg ist das Ziel. Ja.
Ich wollte mich ballern heute.
Ja, ja, ich habe letztens noch ein Marketing-Video gesehen, jetzt so, was vor 3-4 Jahren noch funktioniert auf Facebook mit einer Woche kostenlosen Probetraining und so. Das ist mittlerweile auch schon wieder so überreizt. Jetzt ist halt der neueste Trend, den Leuten halt innerhalb von einem gewissen Zeitraum einem gewisse Dinge zu versprechen. Ja, dass sie halt quasi ein festgelegtes Ziel innerhalb von einem gewissen Zeitraum haben. Und damit arbeiten die Menschen natürlich am liebsten. Wenn du sagst, der Zeitraum ist dein ganzes Leben, ja, und man sieht das jetzt einfach so, ich finde das wirklich großartig, so wie Carsten, so nach dem Motto, ja, ich freue mich dann auch manchmal an irgendwelchen Bewegungen, dann erinnere ich mich dran, ich habe das mal, was weiß ich, in Südfrankreich auf irgendeinem Felsen gemacht, ja, und denke dann, ach, da war ein schöner Urlaub und ich sehe das Ganze so, ja, damit kannst du letztendlich, ich glaube, so, ja, die meisten Leute nicht bitte hinterm Felsen herlocken. Mhm. Ja, nein.
Absolut.
Wenn du denen aber zumindest sagst, wir machen jetzt ein 8-Wochen-Programm, du verlierst 5 Kilo und hast in 8 Wochen keine Angst mehr, ja, dann ist das für die Leute skalierbarer.
Nee, weil es ist dir vorgedacht. Du musst ja selber keine Denkleistung mehr bringen. Dir wird gesagt, 5 Kilo, 6 Wochen kriege ich hin, geile Geschichte, damit wird kalkuliert.
Genau.
Zu verstehen, warum mache ich das ja eigentlich, das ist ja wieder, da muss ja was reinstecken.
Ja. Ach ja. So, haben wir noch was auf dem Herzen, Männer? Ich meine, wir könnten immer weitermachen, ne?
Boah, ich wollte gerade sagen, ich bin sehr, ich kann auch weitermachen, aber das
wir
ist auch
schon. Wir müssen unbedingt nochmal einen Podcast machen. Wir wollten nämlich letztens am Telefon, als wir über das Thema Podcast gesprochen haben, hatten wir auch das Thema gehabt, gute Trainingsmethoden, gute Trainingsmethoden mit Didaktik. Was macht einen guten Trainer aus? Die Folge hatten wir schon mal mit dir, ne? Die zweite Folge. Aber mal mit Carsten noch das Thema.
Bitte? Dabei zeigst du übrigens auf mich.
Ja, genau.
Das ist ja kein Videopodcast.
Nein, ich zeige gerade auf Jan, ne, der gute Trainer. Ja.
Also ganz ehrlich, das ist auch das, was man Lehrer aus traditionellen Kampfsportarten fragen sollte. Was macht euer Training aus? Was sind die Methoden, die ihr benutzt? Und klar gibt es wahrscheinlich Menschen, die sagen, das geht euch doch nichts an, das ist ja unser Geheimnis.
Ja, klar.
Aber in der heutigen Zeit sollte das jeder Lehrer für traditionelle Kampfkünste ganz klar benennen können, was sie machen, warum sie es machen. Und zu welchem Ziel das führen soll. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil da werden viele Leute merken, dass das, was die chinesischen Kampfkünste, die guten, sage ich jetzt mal, davon gibt's ja ein paar, was die damals schon vor 200, 300, 400 Jahren gemacht haben, deckt sich immer noch 1:1 mit dem, was heutzutage unterrichtet wird, auch in Sportkontext beispielsweise. Und es gibt sogar noch mehr. Also es gibt tatsächlich auch für den modernen Kampfsportler gibt es wahnsinnig viele Dinge, die in den Kampfsportarten nicht thematisiert werden, die vielleicht auf die kurze Sicht gepackt keine Relevanz haben, aber für einen Zeitraum von, sagen wir mal, einer ganzen Entwicklung von 10 bis 12 Jahren durchaus relevant werden. Ja, und das ist, finde ich, immer interessant. Da haben die traditionellen Kampfkünste häufig viel mehr zu bieten, als der moderne Mensch denken möchte. Sie sind natürlich nicht anfänglich relevant, sondern wie ich eben schon gesagt habe, das Auto muss auch erstmal gebaut werden. Aber was, ne, und irgendwann fragt sich jeder Leistungssportler, hey, ich bin jetzt ziemlich gut, aber ich bin nicht an der Weltspitze beispielsweise. Was fehlt mir? Ja, und in dem Moment kann Chip für das Auto genau die richtige Antwort sein. Jo, Alter, du guck mal deine Bewegung an, die ist insgesamt unrund. Du bist effizient, du bist effektiv mit all dem, was du tust, du bist ein guter Kämpfer. Aber wenn ich dich von außen anschaue, dann fehlt deiner Bewegung ein gewisses Attribut. Und daran ist es schwer, in deiner Kampfsportart zu arbeiten, weil dir die Methodik fehlt. Du kannst es vielleicht durch sehr viel Glück und gute Trainingspartner bekommen. Aber eurer Kampfsportart fehlt die Methodik, das zu erarbeiten.
Das ist eine viel schönere Antwort als Stoffen.
Hilft auch meistens.
Ja, ich finde, damit sollten wir auch diesen Podcast für heute beenden.
Auf einem philosophischen Punkt.
Auf einem philosophischen Punkt. Stoffen. Da haut der Carsten so einen schönen Abschlusssatz raus und du so, Stoffen. Ja, wie man eifrig
ihm geht's halt um Effizienz.
Genau.
Young Man, so gar nicht, dass ich das aber ist, aber.
Alles gut.
Ich mochte, was Carsten gesagt hat.
Ja, ich weiß. Ja. Carsten, hast du was auf dem Herzen? Willst du jemanden grüßen?
Nee, die Oma, nee, ist.
Die Oma.
Ist gut. Wir sehen, alle, die ich grüßen will, sehe ich gleich auf der Matte.
Oh, das ist schön. Jan, hast du noch was auf dem Herzen? Ich weiß ganz viel, aber zu dem Thema.
Nicht mehr.
Nee. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Sehr es war gerne. Mir eine innere Freude. Ja. Und ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.